Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Da freue ich mich heute auf eine ganz besondere Reise, die wir zusammen machen werden. Die geht nämlich nicht an einen Ort, sondern in eine Zeit. Die ist für jeden wann anders, doch meist ist sie für alle die glücklichste und schönste Zeit. Unbeschwert und bedingungslos geliebt. Unsere Kindheit. Und eine Frau hat dafür gesorgt, dass diese Kindheit für Generationen von Kindern noch bunter und schöner wurde. Wir erinnern uns heute an die Rupfentiere von Renate Müller, Spielzeug aus Sonneberg. Heute im Exquisit-Podcast. Und sie trägt den Namen Spielzeugstadt zurecht. Die Stadt Sonneberg in Thüringen. Dort dreht sich wirklich alles um das Spielzeug und auch die vielen Puppenmuttis und Teddyfatis, die unermüdlich in den Werkstätten gebaut, genäht und manchmal sogar erfunden und erdacht haben. Eine von ihnen ist Renate Müller, deren sogenannte Rupfentiere damals wie heute in aller Welt gefragt, gesucht und geliebt sind. Letzte Woche ist Renate Müller 80 geworden und ich habe sie vorab in Sonneberg besucht und sie hat mir erzählt. Bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen haben wir über ihr Leben für das Spielzeug gesprochen und dabei hat sie unter anderem erzählt, dass es auch in der DDR so eine Art TÜV für Spielzeug gab.
Man musste ja auch jedes neue Spielzeugmodell, das galt für alle Branchen, mussten, bevor es zur Leipziger Messe kam, also erstmal, es gab eine Herbstmesse und eine Frühjahrsmesse, musste vom ASMW, das wäre heute der TÜV, musste es zertifiziert werden, bekam dann eine Plombe, stand drauf, geprüft vom ASMW, bei uns war es Erfurt. Und danach durfte es erst auf die Messe. Das gilt auch für alle Kunden im Binnenhandel und im Außenhandel. Das ist geprüft und so musste es auch produzieren.
Doch das therapeutische Spielzeug von Renate Müller war nicht nur damals auf der Messe ein Riesenhit, sondern ging in alle Welt und wird auch heute noch gefragt. Ihre Spielsachen rufen teils Preise von mehreren tausend Euro oder Dollar auf. Dabei fing alles mit einer ganz harmlosen, kleinen Studiumsaufgabe an.
Das waren einfach am Anfang einfach nur Zuckersäcke. Und da hatte die Frau Häusler mal ihren Studentinnen, waren sie mehrheitlich, gesagt, so Mädels, machte man nichts als Plüsch und Samt. Heute gebe ich euch mal drei Zuckersäcke auf den Tisch, versucht mal daraus was zu machen. Das sind die ersten Figuren während des Studiums entstanden. Und die drei, die wir dann erworben haben als Firma mit allen Rechten nach meinem Studium, waren ein altes Nashorn, Ente und Würfel, ein kleiner Würfel, aber die nicht explizit für eine vielleicht therapeutische Nutzung, im Anfang war ja gar nicht daran gedacht worden, hat sich ja dann eigentlich draus entwickelt, ja.
Das Lebenswerk von Spielzeugdesignerin Renate Müller aus Sonneberg, unser Thema heute im Exquisit-Podcast. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf die Zauberwelt von Renate Müller mit Ihnen. Zwei Knopfaugen und weiches Fell? Oder stabiles Material und ein Freund, mit dem man alle Abenteuer erleben konnte und der gemacht war für die Ewigkeit? So sehen viele heute noch ihr Spielzeug von damals, besonders wenn es von Renate Müller ist. Die Designerin ist letzte Woche 80 geworden und ich habe wirklich nie jemanden so mit Kinderaugen und vor allem mit einem Kinderherzen etwas erschaffen sehen wie sie. Bei meinem Besuch in Sonneberg haben wir über ihre Rupfentiere gesprochen. Die waren nicht nur einfach Spielzeug, sondern auch im therapeutischen Einsatz. Mein Kollege De Kenze fasst zusammen.
Ich bin verwirrt, begrifflich. Denn Rupfentiere hat offensichtlich nichts zu tun mit Tiererupfen. Es geht hier weder um das Schicksal der Weihnachtsgans Auguste, noch um verärgerte Mitmenschen, die das Gefühl haben, mit mir noch ein Hühnchen rupfen zu müssen. Bringt ja auch nichts, ich bin sowieso unschuldig. Und außerdem reden wir hier von Rupfen als Substantiv. Da bezeichnet es ein eher schmuckloses Gewebe mit ganz vielen Spitznamen. Rupfen, hessisches Leinen oder Sackleinen. Begriffe, die auch wieder verwirren, weil dieser Stoff nicht aus hessischen Leinen hergestellt wird. Das wären ja Taue. Und selbst die sind nicht aus geschmolzenem Schnee. Oh je, das ist ja schlimmer hier als bei Herricht und Preil. Fest steht, Rupfen ist ein grobes Gewebe. Hergestellt, manchmal aus Flachs, und das nicht nur zum Scherz, hauptsächlich aber aus Jute, dessen Jutequalität man nicht nur in Preußenjut fand. Wer bei Jutefasern jetzt einen Kartoffelsack vor Augen hat, der steht schon ziemlich gut im Stoff, den sie Rupfen nennen. Das Gewebe ist robust, genügsam, ungeschminkt, quasi das Arbeiterkind unter den Textilien. Aber daraus Stofftiere machen? Kuscheltiere werden das nicht. Plüsch ist anders. Aber auch Kinder sind ja nicht alle gleich. Renate Müller entwickelte schon im Studium ihren Ansatz für therapeutisches Spielzeug. Quasi einen Freund schaffen, der griffig ist, was ab kann und einen auch mal trägt, wenn kein Stuhl da ist. Die Rupfentiere wohnten zu DDR-Zeiten nicht in Kinderzimmern, sie machten Arztpraxen niedlich. Vermutlich saß auch ich damals im Wartezimmer vom Zahnarzt auf einem Rupfen-Nilpferd und durfte ein letztes Mal mit meinem wackeligen Milchzahn in sein geduldiges Ohr beißen. Dabei hatte ich natürlich keine Ahnung, dass dieser Kurzzeitfreund aus Rupfen war und mal eine Weltkarriere machen würde. Jetzt, wo ich's weiß, hätt's mich fast zerrupft.
Die Rupfentiere von Renate Müller, ein Lebenswerk, das ganze Generationen von Kindern glücklich gemacht hat. Erinnerungen an die Kindheit zum 80. Geburtstag von Renate Müller, die ihr Leben dem Herstellen von Spielzeug gewidmet hat. Ich hatte die große Freude, Renate Müller in ihrer Werkstatt in Sonneberg zu besuchen und mit ihr zu plaudern über all die wunderbaren Tiere, die sie den Kindern auf der ganzen Welt geschenkt hat. Therapeutisches Spielzeug aus Sonneberg, das in der ganzen Welt geliebt wurde und bis heute seinesgleichen sucht. Die Mama aller Rupfentiere ist nun 80 geworden und bei meinem Besuch haben wir, mein Opi würde sagen, alles beredet von Bismarck bis zu den Preiselbeeren. Denn ihr Spielzeug ist auch heute noch ein treuer Begleiter, schon für die nächsten Generationen. Eine Frau und eine Designerin, die ganze Generationen von Kindern glücklich gemacht hat mit ihren Stofftieren. Was wir alles beratscht haben, das habe ich Ihnen heute mitgebracht. Und natürlich habe ich Sie erstmal ganz lieb begrüßt und mich bedankt, dass ich Sie besuchen durfte.
Ich freue mich auch, dass Sie bei uns sind, bei Sonnenschein in Sonneberg.
Das stimmt wohl. Es ging die Sonnendecke auf, die Wolkendecke auf und die Sonne kam hervor, als ich gerade hier in Sonneberg eingefahren bin. 80 Jahre Renate Müller, das sind im Grunde ja auch 80 Jahre Spielzeug und vor allen Dingen auch Familientradition. Ich habe gelesen, dass Ihnen das ja im wahrsten Sinne des Wortes in die Wiege gelegt wurde, das Spielzeug. Ihr Vater hat auch Spielzeug hergestellt, auch Ihr Großvater?
Schon, ja. Auch der Großvater schon, der Friedrich Engel. Der ist, als wenn man heute bedenkt, als junger Mann mit 16 Jahren in die Firma Heuesef Leven nach der Handelsschule gekommen, wurde mit 18 schon mit 5 großen Messekoffern in der ganzen Welt rumgeschickt, um für eine Firma mit 100 Beschäftigten Arbeit ranzubringen. Und es ging über Hotelmessen in ganz England, in Norwegen, in Schweden, in der Schweiz. Der war 3/4 des Jahres nur auf Achse mit seinen Messepräsentationen, abgesehen von Leipzig natürlich und Frankfurt am Main.
Und da wird jetzt ein Mädchen reingeboren. Und wie kann man sich denn vorstellen, in so einer Spielzeugfamilie aufzuwachsen? Wie prägt denn einen das?
Ja, Sie sehen ja, wenn man nach 60 Jahren Berufsleben im Bereich Spielzeuggestaltung immer noch halbwegs den Kopf frei hat für die schönen Dinge, die auch mit dem Spielzeug machen und dem Spielzeug benutzen durch die Kinder verbunden ist. Natürlich war es eine schlechte Zeit, in die ich geboren wurde, 45. Vor dem musste ich in russische Kriegsgefangenschaft und meine Mutter und der Großvater und die Tante haben dann alleine den Betrieb nach dem Krieg wieder mit Reststoffen und was weiß ich allen für Provisorien wieder aufleben lassen, weil im Krieg war ja sehr vieles da niedergegangen. Die meisten jungen Mitarbeiter der Firma Heuesef Leven waren im Krieg eingezogen worden. Waren nur Frauen und alte Leute noch hier. Aber in Sonneberg ist halt die Tradition, die Leute sind findig und lassen sich immer wieder was einfallen und lassen sich auch nicht so leicht unterkriegen. Und da war erst die amerikanische Besatzung und nach 6 Wochen kam dann die russische Besatzung und keiner wusste, wie es weitergeht. Wir leben ja 3 Kilometer von der Grenze zu Bayern. Ja, und ich als kleines Mädchen bin natürlich dann bei meinen Großeltern mehrheitlich und meiner Mutti aufgewachsen, bis mein Vater dann 48 aus Kriegsgefangenschaft kam und der Großvater, mein der Opa Friedrich Engel, dem ich ganz viel verdanke, auch an Input für meinen Beruf. Der hat natürlich mit viel Energie dann wieder die Firma nach dem Krieg aufgebaut. Und mein Vater ist dann später auch mit in die Firma gegangen. Und der eine Teil der Familie ist dann 52 nach dem Westen, also die Schwester meiner Mutter. Die haben dann in Coburg, Teddy Hermann, haben die dann ihre eigene Produktion aufgebaut. Aber meine Mutter und meine Eltern haben gesagt, wir bleiben in Sonneberg, hier ist die Firma, hier sind die Großeltern, hier ist die Tradition. Und so ist es bis heute eigentlich geblieben.
Wann genau haben Sie denn entschieden, oder den Entschluss gefasst, dass das genau das ist, was Sie machen wollen, ein Leben lang?
Na klar, wenn die Eltern im Spielwarenbetrieb arbeiten und ich bin dann aus dem Kindergarten in die Firma gegangen, habe dann geschaut, wie die Teddybären gestopft wurden, wie die Puppen gemacht wurden. Oder man hat mich als kleines Mädchen auf die Arbeitstafel gesetzt und hat mich dann auch beim Essen, die Leute hatten ja vorher alle ihr Essen doch im Töpfchen dabei und warm gemacht, gab es ja keine Betriebsküche. Und da habe ich irgendwie mein Herz dafür entdeckt. Und sie haben mich in eine große Korb gesetzt, haben mich geschaukelt. Und das war, wenn ich kam, ach, da kommt ja wieder unsere Nadchen, komm auch, helf gleich mit, du kannst da die Pünktchen aufkleben oder so. Und da ist man irgendwie wie dafür geschaffen, dass das ein Leben lang dann auch im Herzen so drin ist, dass man das auch selber machen möchte, mal später.
Sie sind ja dann auch wirklich in eine Ausbildung gegangen. Sie haben sogar studiert, das Ganze, also Design. Was wurde da so vermittelt? Wie kann man sich das vorstellen?
In Sonneberg gab es die einzige Schule für Spielzeuggestaltung, also Fachschule, hervorgegangen aus der Industrie- und Meisterschule, die jetzt 120 Jahre schon im jetzigen Spielzeugmuseum ist. Danach ist es Fachschule für angewandte Kunst geworden, mit Holz, Glas, Keramik und Spielzeug. Und in den Anfang der 60er Jahre wurde das als Fachschule für Spielzeug, explizit nur für Spielzeug. Und Lauscha und die anderen Gewerke wurden dann in andere Städte verlegt. Und das war für mich natürlich, wenn ich immer gesehen habe, wie die Studenten an unserem Haus vorbeigelaufen sind mit den großen Zeichenmappen oder am Fasching haben die ihre eigenen Faschingswagen gebaut gehabt. Und da habe ich immer gesagt, oh, wenn ich mal Abi hinter mir habe und eine Berufsausbildung, dann möchte ich auch in die Fachschule für Spielzeug und möchte dann natürlich, haben meine Eltern gesagt, oder auch der Opa ist, der ist dann 61 zwar schon verstorben, aber die Eltern haben gesagt, du, wir brauchen dich, wir müssen die Firma umkrempeln, jetzt kommt die Plastepuppenstrecke, die wollen wir nicht übernehmen, die Technologie, wir wollen im Textilspielzeugbereich bleiben, mach, dass du fertig wirst auf der Schule, mach einen ordentlichen Abschluss, und da habe ich dadurch auch schon während des Studiums arbeiten für unseren Betrieb, Heuse Fleven, der immer noch so hieß, Heuse Fleven KG, also der Großvater hatte den Namen von seinem ersten Arbeitgeber und den Firmennamen beibehalten, weil der gute Tradition halt hatte.
Waren Sie in der Ausbildung, Sie wussten ja schon ungefähr, in welche Richtung Sie gehen wollen, waren Sie da schon so ein Leuchtturm, der eben sich so spezialisiert, oder gab es auch andere, die gesagt haben, oh ja, wir gehen auch in die Richtung Spielzeug?
Ja, da war natürlich, wir hatten ja alle die Chance, noch eine Berufsausbildung zu machen, aber in 12 Jahren. Wir haben Abitur und parallel noch ein, ich habe zum Beispiel mich für Maurer entschieden gehabt, und da waren wir 3 Mädchen aus den 2 Klassen, die dann Maurerfacharbeiter, und wir haben auch nach dem Abitur noch in die Ferien gearbeitet, die Facharbeiterprüfung gemacht, und da hat man natürlich geliebäugelt, eventuell nach Weimar zu gehen und Architektur oder Innenarchitektur oder sowas zu machen, aber immer meine Eltern haben dann immer gesagt, oh, guck mal, wie schön es bei uns ist, du hast alle Möglichkeiten, deine Ideen dann auch in der Firma direkt umzusetzen. Da bin ich als junges Mädchen, also noch während der Oberschulzeit, schon mit auf die Messe gegangen, habe dann auch ausländische Kunden gesprochen, und das war für mich dann doch eine besondere Welt, für die es sich auch gelohnt hat, sich dann einzusetzen und das Studium zu absolvieren. Und wir hatten ja 4 Fachrichtungen Spielzeuggestaltung, also im Rahmen der Ausbildung als Spielzeuggestalter in Sonneberg. Der Begriff Design war damals nicht bekannt, ja, das ist halt, heute heißt alles Design. Ja, und da gab es halt die Textilausbildung, die von der Helene Häusler geleitet wurde. Dann gab es die Holzausbildung vom Herrn Kroner, Metall und Modellieren. Also praktisch die Modelleure, die die Puppenmodelle oder die plastischen Figuren dann später gemacht haben. Aber wir haben als Studierende alle Fachrichtungen durchlaufen. Also alle anderen Gewerksbereiche mussten für jeden Bereich eine Arbeit machen. Aber die Abschlussarbeit und der Hauptfokus war dann auf dem Textilspielzeug, wobei wir natürlich es waren nicht alle, die Abitur hatten, aber einen Facharbeiter hat jeder gebraucht oder mindestens 3 Jahre in der Praxis. Also manche waren Schneider, manche waren Dekorateure, die zum Teil dann bei Sandmännchen gelandet sind, auch im Studium. Und alle hatten im Vorfeld meist schon einen Betrieb, zu dem sie nach dem Studium dann auch für eine ständige Anstellung schon vorgewärmt worden waren. Ja. Wir hatten also welche aus Nossen, die haben für die Puppen Fabrik in Nossen dann schon die Abschlussarbeit für die Puppenbekleidung gemacht, oder ich habe dann für unseren Betrieb was gemacht. Also es war eine große Vielfalt, wir waren ungefähr so 18 Studierende in einem Studienjahr. Und da muss man ja rechnen, mal 3, also das ist schon für Sonneberg ziemliches großes Potenzial. Heute sind sie froh, wenn sie 1 oder 2 in der Fachrichtung bekommen. Und zu der Zeit gab es auch noch nicht in Halle an der Burg die Ausbildung Spielmittelgestaltung. Der Professor André war damals in Sonneberg im Spielzeuginstitut und hat hier auch so Beobachtungen, wie die Kinder spielen, und das versucht theoretisch fürs Spielzeug aufzuarbeiten. Und der ist dann 66, da war ich Ende 2. Studienjahr, der Professor André hat dann die Sektion Spielmittelgestaltung in Halle eröffnet. Und das sind einige von meinen Studienkollegen, die dann gerade im 3. fertig waren, sind dann noch nach Halle gegangen, haben dort noch ihr Diplom gemacht. Ich habe zwar auch damit geliebäugelt, aber die Eltern haben dann gesagt, hör mal zu, du hast jetzt Abi gemacht, du hast dann Facharbeiter und hast dein Studium jetzt an der Fachschule, du bist gut ausgerüstet, jetzt brauchen wir dich erst mal in der Firma. So.
Sie haben, das haben wir auch schon gehört, Sie waren ja dann auch in der Messe oder auf der Messe. War das auch so ein bisschen das Tor zur Welt für Sie? Wir haben ja schon gehört, da waren auch ausländische.
Ja, klar, wir hatten im Nachbarstand, also von unserem Messestand, wir hatten im Petershof, da war das ganze Spielzeug, Kunstblumen und Musikinstrumente der DDR wurden da ausgestellt. Aber da kamen eben aus dem ganzen nicht-sozialistischen Ausland, NSW. Mein Vater sprach Englisch perfekt und Französisch perfekt. Und da kamen auch viele der Kunden, immer haben gesagt, Herr Lindemann, das ist also meine Eltern heißen Lindemann, mein Vater stammt aus Hessen und hat hier eingeheiratet nach Sonneberg und ist auch nach dem Krieg dann wieder hierher gekommen, obwohl er drüben schon, als er von Russen entlassen wurde, eine Arbeit hatte, hat er gesagt, nein, ich bleibe bei der Familie in Sonneberg. Da sind dann noch zwei Geschwister, also zwei Schwestern nach mir geboren worden. Die eine ist, wie gesagt, ins Erzgebirge gegangen, dann hat auch in einen Spielwarenbetrieb eingeheiratet und die kleinere ist dann Lehrerin geworden, weil das durch die Verstaatlichung dann nicht mehr relevant war für sie. Aber im Großen und Ganzen war es so, dass ich zumindest dem Spielzeug bis heute treu geblieben bin.
Das ist ja auch das große Glück für alle, die Kinder waren und die vielleicht noch Kinder werden, also alle kommenden Generationen. Der normale Bürger, wenn wir jetzt hören auf der Messe, nicht sozialistisches Ausland, der normale Bürger, wie groß war denn die Chance, dass der an Spielzeug von Renate Müller oder auch von
überhaupt DDR-Spielzeug rankam?
Ja,
also ja, ich meine, es war durchaus möglich. Also es gab zu der Zeit meines Anfangs, als ich 67 dann mit dem Studium fertig war, in die Firma bin, auch meinen ersten Messestandort mit eingerichtet habe und so weiter. Da habe ich ja gemerkt, es war ein Tag, waren fast nur für die ausländischen Kunden da. Dann ein großer Part war Rasno-Export, wo auch die Materialien alle bereitgestellt wurden, wo wir halt nur schöne Produkte machen, auch der Binnenhandel. Die Frage war ja der Binnenhandel. Es gab also noch einzelne private Großhändler, die auch bei uns einzeln geordert haben. Die haben halt 5 Stück davon, 10 Stück davon und, was ja dann später nicht mehr möglich war. Und die Sachen gingen eigentlich in die ganze Welt, in die Sowjetunion und auch in die Kindergärten auch teilweise, wobei unsere Sachen am Anfang, als ich begann, waren es hauptsächlich Plüschtiere und Stoffpuppen. Und wenn ich jetzt für die ganze Spielzeugindustrie spreche, hat natürlich, die war ja, in Sonneberg war ja das Spielzeuginstitut und die Spielzeugzentrale, also die Kombinatsleitung für die ganze Spielzeugindustrie der DDR, war in Sonneberg. Und da gehörte auch das Erzgebirge dazu, da gehörten Modelleisenbahnen dazu und was nicht alles, ja. Und die wussten natürlich, also immer regional, haben die Kindergärten und auch die Geschäfte natürlich die Produkte auch bekommen. Oft waren es halt nur kleine Posten, die übrig blieben oder die auch vielleicht zweite Wahl will ich nicht unbedingt sagen, es war ja eigentlich alles Picobello. Oder in meinem Fall, wie ich dann mit diesem Spielzeug für Kindereinrichtungen, für Behinderte begonnen habe, kam natürlich die Sonneberger Kindergarten auch. Und man hatte ja auch die Möglichkeit und man musste ja auch jedes neue Spielzeugmodell, das galt für alle Branchen, mussten, bevor es zur Leipziger Messe kam, also erstmal, es gab eine Herbstmesse und eine Frühjahrsmesse, musste vom ASMW, das wäre heute der TÜV, musste es zertifiziert werden, bekam dann eine Plombe, stand drauf, geprüft vom ASMW, bei uns war es Erfurt und danach durfte es erst auf die Messe. Also es ging darum, dass das auch den internationalen Sicherheitsbestimmungen entsprochen hat, die natürlich auch für die DDR galten. Dass halt die Augen so befestigt waren, dass die Kinder nicht verschlucken konnten. Der Flash-Effekt so war, dass es die Kinder das nicht leicht entflammbar war. Oder dass eben keine Giftstoffe enthalten waren in den Materialien, wo die Kinder, sag mal, dran lecken konnten oder mit den Fingern dazu kamen. Also die Kriterien waren für alle gültig. Ob das jetzt die Holzspiel waren und so. Und das war für uns ja auch ein Qualitätszertifikat, wenn du also dieses Peppler dran hattest mit dem Siegel da. Dann wusstest du das so. So kannst du guten Gewissens damit auf die Messe. Das gilt auch für alle Kunden im Binnenhandel und im Außenhandel. Das ist geprüft und so musst du es auch produzieren.
Ihre Spielzeuge gelten ja heute auch als therapeutisches Spielzeug. War das von Ihnen beabsichtigt? Also haben Sie irgendwann den Entschluss gefasst, dass Sie doch auch unterstützendes, sag ich mal, Spielzeug auch herstellen wollen? Oder ist das einfach passiert, weil Sie so gedacht haben, wie Sie gedacht haben, wie Kinder spielen?
Nee, also das muss ich ganz eindeutig auf die Fachschule zurückführen. Die Frau Häusler und auch die anderen Dozenten, die waren sehr, sehr gut ausgebildet. Alle hatten auch entweder selber Hochschulabschluss oder waren künstlerisch sehr ausgebildet neben den ganzen theoretischen Fächern. Wir haben also auch Kinderpsychologie und sonst welche, Materialkunde, Mechanik und alles, was dazu gehörte. Aber die Frau Häusler war diejenige, die immer gesagt hat zu den Studierenden, meist waren es ja Mädels, vor mir die 1, 2, 3, ja, wie viel waren es denn, vielleicht 10 10 Jahre vor mir, hat sie mir gesagt, ihr müsst bei allem, was ihr macht, dran denken, es gibt auch Kinder mit Entwicklungsverzögerungen, die Schwächen haben, sei es jetzt, also was jetzt physisch-psychische Bedingungen angeht. Denkt immer dran, wenn ihr was macht, dass es für alle Kinder, auch wenn das jetzt entwicklungsversetzt ist oder zeitversetzt, dass es hilfreich ist und nicht nur einfach nur hübsch und kuschelig. Es muss auch einen funktionalen Sinn haben. Funktion und Form müssen eine Einheit bilden. Das war ja auch die Prämisse vom Bauhaus, dass man einfach sagt, es muss alles ein inhärentes Maß haben. Das, also wenn ein Ding schwer aussieht, darf es eine Feder leicht sein. Oder wenn was jetzt zum Beklettern ist, dann darf es nicht zusammenbrechen. Also es muss ein ehrliches Outfit haben, dass das Kind sofort erkennt, damit kann ich reiten, damit kann ich klettern oder da lasse ich lieber die Finger davon. Ja? Das muss man eigentlich in die Gestaltung mit hineindenken. Und Frau Häusler hat das uns eigentlich von Anfang an immer ans Herz gelegt. Denkt dran, wenn ihr was macht, es muss ästhetisch gut sein, es muss diesen ganzen Rahmenbedingungen entsprechen. Und Kinder sind das nur ein Plusultra. Wir sind also in die Kindergärten gegangen, haben gezeichnet, haben gesehen, wie bewegen sich die Kinder, welchen Bewegungsdrang haben sie, welche Hürden können sie nehmen, in welchem Alter und so. Wir haben also vor allem auch viel für die Vorschulpädagogik gemacht und natürlich die Fröbelpädagogik gehört damit dazu. Die war auch ein Teil des Lehrprogramms und natürlich das für Behinderte oder für schwächere Kinder, das somit zu bedenken. Ja, das war schon während des Studiums eigentlich in uns hineingepflanzt worden. Und das, der eine hat es mehr oder weniger dann umgesetzt oder auch umsetzen können, je nachdem, was er für einen Arbeitsbereich bekommen hat.
Mhm. Frau Häusler war ja auch vom Bauhaus geprägt, also brachte sie das ja dann auch mit. Diese Philosophie kann man ja schon sagen, ne?
Ja, ja. Mhm. Ja, die Frau Häusler kam, war ja schon mal vor dem Krieg in Sonneberg und hat hier auch in der Spielzeugindustrie gearbeitet. Die war, hat in München studiert, an der Kunstgewerbeschule, war dann auch noch in Kassel mal an dem Fröbelseminar in Seeufern und war ja 1904 geboren. Auch in die Zeit des Bauhauses war ja während ihrer Studienzeit. Ich meine, das war jetzt nicht bewusst uns, aber wir haben halt diesen ganzen Geist so gespürt und übernommen, ja.
Jetzt musste hergestellt werden und wir haben schon gehört, die Zutaten, sag ich mal, wo kommen denn eigentlich die Rohstoffe her? Wer hat geliefert zu Ostzeiten? Wie konnten Sie das überhaupt umsetzen? Anfangs wurden Restbestände genutzt und ja, und dann?
Ja, und dann ging's natürlich los. Es wurde, gab's eine Textilverteilstelle, die war auch in Sonneberg. Da konnte man halt ballenweise dann Material ordern. War natürlich nicht immer alles zu haben, aber man musste halt dann auch auf das Mögliche seine Produkte einstellen. Und das war ja auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Und durch dieses Jutegewebe, was jetzt der sogenannte Rupfen, der jetzt also für die Rupfentiere, die heute unter dem Namen bekannt sind, das waren einfach am Anfang einfach nur Zuckersäcke. Und da hatte die Frau Häusler mal ihren Studentinnen, waren sie mehrheitlich gesagt, so Mädels, machte man nichts als Plüsch und Samt. Heute gebe ich euch mal 3 Zuckersäcke auf den Tisch, versucht mal daraus was zu machen. Das sind die ersten Figuren, während des Studiums entstanden. Und die 3, die wir dann erworben haben als Firma mit allen Rechten nach meinem Studium, waren ein altes Nashorn, Ente und Würfel, ein kleiner Würfel. Die Gudrun Metzel aus Leipzig, es war ungefähr 1960, hat die das erste Urmodell eines Nashorn gemacht. Natürlich hat Frau Häusler überall einen Einfluss mit Elten gemacht. Dann die Elfi Fritsche-Beetz, die hatte die Schaukelente, die kleine, und noch einen kleinen Würfel gab es. Das waren also die Anfänge und noch ein paar kleine Tiere, die in den Vorstudiengängen, aber die nicht explizit für eine vielleicht therapeutische Nutzung, im Anfang war ja gar nicht daran gedacht worden, hat sich ja dann eigentlich draus entwickelt, ja. Und Frau Häusler ist ja 66 in Ruhestand gegangen und hat ein Jahr, bevor ich meinen Abschluss gemacht habe, hat das Anliegen an mich herangetragen und hat gesagt, ach Renate, Sie haben einen Spielwarenbetrieb, ich bin schon überall hausieren gegangen. Hätte Ihr Vater denn nicht die Motivation mit Ihnen, diese Kollektion therapeutisches Spielzeug, hieß er damals noch nicht, Rupfenfiguren, zu übernehmen? Und Sie haben das Zeug dazu, diese Kollektion vielleicht zu erweitern, produktionsreif erstmal zu machen. Es waren ja nur studentische Handmuster, gab es ja noch keine serielle Produktion. Und zu der Frage, wo die anderen Stoffe herkamen, wie gesagt, über diesen Großhandel, wo alle Betriebe beliefert werden konnten. Wir bekamen halt auch dann später mal Plüsch. Einmal gab es gestreiften Plüsch. Da habe ich mir überlegt, was mache ich halt mit gestreiften? Da habe ich hier das kleine Meerkätzchen gemacht. Das andere Mal gab es halt irgendwelche bedruckte Reste aus der Textilindustrie. Die bekamen dann ballenweise, die mussten dann sortiert werden, wurden auch für Satteldecken oder für sonst was verwendet. Aber was ganz fix war, wenn es jetzt, also festgelegt war, wenn man jetzt Exportmodelle hatte, die also in großen Serien in NSW exportieren, um auch Devisen zu bringen natürlich, da ist man bevorzugt dann beliebt, wenn man nachweisen konnte, auf der Messe war ja die Demusa, der deutsche Außenhandel, waren ja dann auch immer bei den Verkäufen auf der Messe mit dabei und die haben dann gesagt, also die haben jetzt für Schweden oder für Frankreich oder Holland Belgien, Niederlande, also die ganzen Regionen haben wir sehr beliefert, die Schweiz auch. Die brauchen halt jetzt wirklich dieses Material, dass die Aufträge auch realisiert werden können. Das waren halt dann, und der Rassenexport natürlich. Wenn man da manche Figuren, die ich gemacht habe, also bestimmte Hunderassen, Spitz und sonst was, die halt dort angesagt waren in der Sowjetunion, da wussten wir genau, da haben wir halt 20.000 Stück von denen geordert bekommen. Und da gab es auch eine extra nochmal Messe für den Rassenexport. Und da bekamen wir auch automatisch das Kontingent für die Stoffe. Also das war dann doch schon planerisch geregelt.
Gab es eigentlich auch Schwierigkeiten, wo man sagt, Mensch, das ist heute so viel einfacher?
Na klar, also wie gesagt, mit dem Rupfen zum Beispiel, mit diesem Judegewebe, wenn du drei Säcke hast, die sind schnell aufgebraucht, ja. Da war es am Anfang ja auch nicht unterfüttert. Dann haben wir gemerkt, es muss mit Holzwolle gestopft werden, kommen Holzgestelle rein und. Und da also musst du auf der Rolle das Material bekommen, da kannst du nicht nur ein paar Reststückchen haben. Und da waren wir auf der Messe, sind wir dann hingegangen, wo kommen denn die Jude her? Die kamen aus Indien. Und dann musste halt jemanden finden, Material. Dadurch im Laufe der Jahre sind halt die Qualitäten des Rupfens, wenn ich heute so bezeichnen will. Also Rupfen ist ein Begriff aus dem Mittelalter, ist ein leinenbindiges Gewebe, ein einfaches leinenbindiges Gewebe. Das kann also aus Kette und Chaussee-Salz sein oder kann aus Zellwolle und Jute in meinem Fall. Und das musste halt dann erst gewebt werden und musste auch in gewissen Mengen dann erstmal da sein, um auch sagen zu können, ich kann, wenn ich jetzt Bestellungen bekomme, auch eine gewisse Anzahl realisieren. Na, das ist immer das Problem gewesen, Material zu bekommen. Und das andere war das Leder. Du musst ja jetzt Leder haben, was der Zertifizierung ist, musste halt reib- und speichelecht sein, es durfte keine giftigen Bestandteile haben. Die Holzwolle war noch das Einfachste, der war hier in einigen Orten hier in der Nähe, im Thüringer Wald, wurde Holzwolle hergestellt. Aber dann kam ja plötzlich auch dazu, wir haben zum Teil Schafwolle zum Auffüllen noch genommen für die weicheren Teile. Aber das Leder war nicht einfach. Dann hat man natürlich keine Maschinen für die starken Materialien. Es ist der Unterschied, ob ich ein Handmuster an der Fachschule mache oder ob ich dann sage, okay, ich muss jetzt 5 oder 10 Nashörner machen im ersten Jahr, waren es nicht mehr. Oder es kam dann jedes Jahr von mir neue Modelle dazu. Das hat sich ja innerhalb von 6, 8 Jahren habe ich das fast auf 40 neue Modelle nur als Rupfen gemacht, ja. Und da haben wir natürlich eine Sattelmaschine gebraucht. Das war von der Firma Gläser aus Oldenburg. Da haben die gesagt, wir sind aber 72, sind wir ja alle verstaatlicht worden, die ganzen Privatbetriebe. Ich habe jetzt noch Maschinen unten in der Werkstatt. Da steht noch Gläs drauf und schon Textima. Die sind also die Firma Gläs, die sind dann Textima umgewandelt worden. Das war noch so eine Zwittersituation, ähnlich wie bei uns halt auch. 72 war ja dann dieser Schritt im April. Kennen Sie ja sicher von anderen Branchen auch, ja, die verstanden.
Von meinem Großvater zum Beispiel.
Was, ja, hat der,
ja,
gemacht?
Bürsten. Ja, das hat mich jetzt so erinnert, ja, als Sie von Ihrem Großvater, ja, erzählt haben. Hm.
Und das ist auch, mein Großvater war dann die letzten 2, 3 Jahre sehr krank. Und ich habe aber dann als vielleicht 14, 15-Jährige dem schon an Litten gehangen und habe ihm gesagt, erzähl doch mal, wie war es denn damals in England und wie war es in Brighton und was hast du in Edinburgh und in welcher Hotelmesse warst du da unterwegs, ja, und mit welchen Leuten. Und er hatte auch ganz tolle Geschäftspartner. Das eine war zum Beispiel der eine Hauptauslandsvertreter von der Rheinischen Zelluloidwarenfabrik, also Schildkrötpuppen später dann. Und da haben wir noch Bilder, wo die als junge Männer dann in England und in London fotografiert worden sind. Und dadurch hatten wir dann auch zum Teil Zelluloidpuppen in der Firma, die wir bekleidet haben, also angekleidet haben, ja. Und das waren halt so Geschichten, die waren für mich, also bis heute sind die einfach wunderbar, ja.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ja, ich tick da genauso. Ja. Gab es vielleicht Umstände, die es positiv gemeint haben mit Ihrem Spielzeug? Also wo Sie sagen, das hat sich entwickelt, weil es Osten war oder das konnte gedeihen, weil es die DDR war. Gab es auch solche Umstände? Umstände ist eigentlich das richtige Wort dafür.
Ja. Die Rahmenbedingungen. Eigentlich war es so, eigentlich ist es eher umgekehrt gewesen. Also ich habe jetzt zum Beispiel, um jetzt mal ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte später zu denken, nach der Wende habe ich 1993 einen kleinen Messestand auf der Nürnberger Messe gehabt, weil ich ja, nachdem ich die Rückübereignung angelassen hatte über die Treuhand, dass ich wenigstens meine eigenen Modelle, die Plüschtiere, die vielen, vielleicht 120 Modelle sind, habe ich dann abgeschrieben gehabt, weil ich die Kraft gar nicht mehr hatte. Ich habe dann einfach gesagt, ich will das therapeutische Spielzeug wieder aufnehmen und wieder weiterentwickeln. Und da habe ich zum Beispiel auf der ersten Messe einen japanischen Kunden mit seiner Begleiterin getroffen, die stand vor meinem Messestand, sagen, oh, Frau Müller, hat er meinen Namen gelesen, der sprach sehr gut Deutsch. Wo sind diese tollen Tiere her? Und da habe ich gesagt, ja, die mache ich jetzt wieder selber, die stammen eigentlich von mir. Und hat gesagt, das gibt's doch nicht. Ich habe als Sonderpädagoge schon 12 Jahre in Japan vor der Wende mit denen gearbeitet, mit bestem Erfolg. Und keiner hat mir verraten, dass die aus der DDR kommen. Die sind also über Großhändler nach dem Westen gegangen, Das war einmal die Firma Leismann in Saarbrücken, glaube ich, und dann noch in Bayreuth gab es eine Scharre und Koch. Und die haben direkt dieses ganze Kollektion therapeutisches Spielzeug, was ja damals auch schon Messegold und zertifiziert worden war, gutes Design und Spielgut und was nicht alles bekommen hatte, die haben das verkauft und niemand verraten, dass das aus der DDR kommt. Also es war eher so rum, ja.
Jetzt haben wir gerade eben auch schon gehört, Sie haben die Enteignung erlebt, also die Verstaatlichung. Ja. Das ist allerdings ein sehr sanfter Begriff dafür, finde ich. Davon mal abgesehen, was das für ein Gefühl im Herzen macht, hat das Einfluss genommen auf das, wie Sie gearbeitet haben? War da plötzlich mehr auch möglich oder weniger möglich? Oder hat das beeinflusst, das Familiengeschehen, auch die Herstellung, die Produktion?
Ja, das ist klar, dass ich hatte eine kleine Tochter von 1,5 Jahren. Der Sohn war kurz vor der Geburt, kann man sagen. Ja, der ist noch eher geboren. Das war ja Mitte April, war ja das. Und der Axel ist dann am 8. März geboren. Eigentlich verfrüht etwas, aber durch die Aufregung. Ne? Und mein Vater hat dann gesagt, wir sind jetzt, ich bin heute eingeladen worden und da haben wir erfahren, dass wir VIB-therapeutisches Spielzeug am Montag heißen. Also wir sind immer gefragt worden, obwohl wir 90% Plüschtiere gemacht haben. Haben wir aber, weil wir uns durch diese spezielle Kollektion etwas von den anderen Plüschtieren, die Firma Blüti zum Beispiel, hier ist die tolle Ausstellung auch im Spielzeugmuseum hat in Sonneberg, die hießen halt Blüti, Plüschtiere. Und viele Betriebe wurden halt dem Kombinazoni zugeschlagen als Betriebsteile. Und andere hießen halt nicht mehr Firma Handspiel-Durst, sondern hießen halt VIB Handspielpuppen. Also wie gesagt, das wurde aber im Vorfeld ohne Zustimmung der vorigen Eigentümer wurden die Namen schon vergeben. Aber mein Vater hat immer gesagt, es war nicht die schlechteste Zeit dann. Der blieb noch Betriebsleiter. Wir hießen dann VIB Therapeutisches Spielzeug. Lief alles genauso weiter. Er hat, wie gesagt, manche Dinge haben wir sogar etwas vereinfacht Material dann bekommen, weil alles noch mehr geplant war. Aber das endete ja dann 76. Da wurden wir dann plötzlich Betriebsteil 7 von Sonny. Und da ist mein Vater dann auch als Betriebsleiter nicht mehr gefragt gewesen, obwohl wir bis dahin noch einen eigenen Messestand hatten, gute Verkäufe und alles. Und da hat er gesagt, nee, ans Fließband, als ich bin ein ewiger Kaufmann und Büromann, was soll ich jetzt als Meister ans Fließband, ans Plüschband? Das ist nicht mein Fachgebiet. Und dann hat er dann einen Herzanfall und Schlaganfall gehabt und ist dann kurz vor seiner Rente dann auch gar nicht mehr in die Firma gegangen. Und ja, das waren halt dann so persönliche Schicksale in der Familie. Aber ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass ich dann noch relativ viel Freiheit hatte in den Jahren, wo wir VIB Therapeutische spielen bis 96 und ach dann schon Kandidat im Künstlerverband war, dann ein ehemaliger Kommilitone hier aus Sonneberg, der war dann Chef vom ASMW in Erfurt und der hat gesagt, Mensch, du hast so viel Talent, bewerb dich doch als Kandidat im Künstlerverband, ja. Und da hatte ich schon eine gewisse Perspektive auch, hat zwar zwei kleine Kinder gehabt, mein Mann war zum Auslandsstudium erst, dann war er noch zur Promotion und zur Facharztausbildung in Erfurt. Also ich habe doch ganz schön viel als Frau meistern müssen und war natürlich happy, dass ich jetzt den Aufnahmen im Künstlerverband geschafft habe. Und im Nachhinein muss ich sagen, durch die Verstaatlichung und auch, dass dann beim Kombinazoni dann unsere ganze Kollektion übernommen wurde und ich dann 78 raus bin aus der Industrie, habe ich die Chance bekommen, mich künstlerisch eigenständig zu entwickeln. Ganz zweischneidige Geschichte. Einerseits hätte ich liebend gern unseren Betrieb zur Blüte geführt und weitergeführt. Andererseits hatte ich durch diese Entbindung der Pflichten für diese Firma dann auch die Freiheit, mich selbstständig als Einzelperson zu entwickeln. Und habe dann halt Spielplätze gebaut und Kindereinrichtungen, Behinderteneinrichtungen ausgestattet und so. Aber das sind halt im Nachhinein, fragt mich immer einer, hast du es denn bereut? Ich habe gesagt, ja, das waren zwei Berufsleben sozusagen, ja. Muss man so akzeptieren. Nach der Wende war noch eine dritte, ja.
Das gucken wir uns auch gleich an. Ja. Vielleicht können Sie uns auch erklären, wie genau dieses therapeutische Spielzeug funktioniert. Also sprich, wo kommt das her, dass das so viel Freude schenken kann, auch da, wo vielleicht Einschränkungen sind?
Ja, das war, wie gesagt, die Grundlage für das therapeutische Spielzeug ist ein sehr hoher Begriff, sagen wir mal. Das heißt eigentlich, fördern durch Spielmittel gibt es da jetzt einen Verein in Berlin, wo ich auch Mitglied bin, wo wir auch die Bauhausseminare dann absolviert haben zum Thema Spielzeug für Behinderte oder Kinder mit Einschränkungen und so weiter. Es geht einfach darum, es muss eine super Qualität haben. Es muss die Kinder nicht betrügen, wie man so schön sagt. Es muss ehrlich sein. Es muss in einer einfachen Formsprache sein, die verständlich ist. Es muss dauerhaft belastbar sein und es muss eigentlich mit der kindlichen Entwicklung mitwachsen. Also ach, gerade wenn ich jetzt ein Spielzeug von meinen, ich kann jetzt alles Mögliche nehmen, das kann vielleicht ein anderthalbjähriges Kind schon mit im Beisein der Mutter oder größeren Geschwistern benutzen, dann entdeckt es plötzlich selber einige Sachen dran. Oder dann kommt der große Bruder oder die kleine Schwester und dann wird zusammengespielt. Oder im Kindergarten und plötzlich entdecken die dann Bewegungsspiele und Singspiele und können Formen fühlen, können die Farben lernen. Also es steckt so viel drin in einem guten Spielzeug. Eigentlich ist jedes gute Spielzeug irgendwie auch ein Therapiemittel, ja. Selbst für Seniorinnen im Pflegeheim, wenn die dann eine Figur aus ihrer Kindheit oder eine Puppe oder ein Plüschtier wieder haben und das hat wirklich die vielen Jahre überlebt, dann entdecken die plötzlich ihr Herz wieder dran und sagen, ach, das war ja mein Muschilein oder mein Püppchen von damals. Und wie Sie vorhin auch schon sagten, kommen Erinnerungen hoch. Das erlebe ich ja jetzt. Ich kriege also jetzt die sogenannten Rupfentiere. Die haben jetzt so einen Hype. Manche sind 50, über 50 Jahre alt. Und kommen jetzt zu mir zum Restaurieren oder kamen. Im Moment bin ich ja jetzt mit 80, muss man dann wirklich auch mal kürzer treten. Aber dann sagen die Leute, was, das geht durch die dritte Generation. Das war in der ganzen Familie der Geschwister. Und jetzt ist halt das Ohr durchgefutzelt oder das eine Auge ist raus. Reparieren Sie es uns halt bitte. Und das macht man dann auch gerne. Und ach, die Geschichten und die Fotos, die mir gezeigt wurden, wo die Mama schon mit in Anfang der 70er Jahre drauf saß. Und dann hat das Urenkelkind, bekommt es jetzt zur Taufe nochmal aufgearbeitet, geschenkt. Und das heißt, das ist Familienmitglied. Das nehmen wir sogar mit in Urlaub. Und heute noch, nach 40 Jahren. Und das ist eigentlich das für mich ein Kulturgut, was die Leute auch reicher macht. Genau wie man einen schönen alten Sessel von der Oma mal wieder beziehen lässt. Und das riecht halt, mein Vater hat mir gesagt, Familienaroma. Na, das ist irgendwie, das gehört, das ist Herzensbildung für mich. Ne? Ob das jetzt ein Kind ist mit Einschränkungen oder einfach nur lustige, freche Kinder, die halt ganz normal, was ist schon normal, heranwachsen. Ja? Ein gutes Spielzeug ist einfach, muss einfach bestimmte Funktionen erfüllen, nämlich Freude machen als erstes, die Kinder gemeinsam spielen lassen oder auch immer wieder, dass man was dran entdecken kann.
Ich glaube auch, dass nur Menschen, die so mit dem Herzen gucken wie Sie, in der Lage sind, so etwas fürs Herz auch zu schaffen. Das ist in jedem Bereich so. Das gilt auch für Musik.
Medizin genauso, ja.
Genau. Und Sie werden, glaube ich, überrascht, wie viele Stofftiere wirklich von früher auch noch in Seniorenheimen auf den Betten sitzen und warten oder auch eine Puppi noch von früher. Das stimmt. Und es fällt wirklich auf. Wir haben ja unten in der Werkstatt uns das Nashorn angeguckt, dass gerade an den Stellen, wo Kinder eben dann draufsitzen, greifen, ja, wo viel gegriffen wird.
Ohren rütteln oder so, das ist halt nach 55 Jahren einfach, dann wird der Stoff halt auch mal ein bisschen dünn. Die Stellen, wo die Kinder am liebsten ran gehen, sagen wir mal.
Ja, das stimmt. Und da haben Sie ja teilweise dann auch für festes Material gesorgt. Da ist dann eben nicht mehr Rupfen, sondern da ist dann Leder. Oder auch der Griff zum Festhalten. Das ist halt nicht irgendein Seil.
Ein wirklich ein gut gearbeitetes Ledergriff, wo man auch ein schwaches Kind sich gut festhalten kann, wo die Hand geöffnet werden kann. Oder das überhaupt, dass viele Greifelemente an allen Figuren sind. Das ist ja bei mir, bei allen, da ist der dicke Baumwollschwanz, es sind die Wülste an den Köpfen, die Augen müssen fest sein. Es muss für die Kinder wirklich greifbar im wahrsten Sinne sein und erlebbar werden. Ja.
Wie entsteht denn so ein Tier in Ihren Gedanken und wie können wir uns das vorstellen? Wie kommt denn sowas auf die Welt?
Tja, wie kommt sowas auf die Welt? Also eigentlich muss das so eine innerliche eine Gefühl haben für das, was Kinder mögen, was dir selber auch als Kind gefallen hat natürlich, was du bei Beobachtungen von Kindern oder deinen eigenen Kindern, also der Enkelkindern gesehen hast. Aber das Entscheidende ist eigentlich, ist ein Unterschied, ob ich jetzt eine freie künstlerische Arbeit mache, die auch, sag mal, eine gewisse Zielgruppe angeht. Aber am Anfang mit den Plüschtieren musste ich einfach den Markt bedienen. Ja, da hieß es einfach so, wir haben jetzt die und die und die Hunderassen. Der eine Kunde will halt unbedingt einen großen Sitzfläzhund. Und da musst du, überlegst du halt, welches Typ Hund kannst du da nehmen und wie kuschelig muss das sein und. Dann fängst du mit Zeichnen an, dann schaust du im Naturstudium, also in der Natur mal, welche Figur käme dafür in Frage. Das war bei den Plüschtieren wirklich einfacher. Aber bei dem therapeutischen Spielzeug, wie es dann auch ja zertifiziert worden ist, haben wir dann wirklich mit Behinderteneinrichtungen zusammen Ideenfindung gemacht. Ich war jetzt zum Beispiel in Nordhausen in der neurologischen Kinderklinik, wo ich dann auch viele Jahre später dort in Nordhausen mal die Kinderklinik mit ausstalten durfte. Da haben wir einfach gesagt, was würdet ihr brauchen, das und das an. Da hatte ich ja 6, 8 therapeutische Spielzeuge oder mit therapeutischem Hintergrund, die natürlich in jedem Kindergarten oder bei jedem anderen Kind auch willkommen waren. Und da haben die gesagt, ja, wir brauchen was Großes, wo die Therapeutin sich mit draufsetzen kann, wo wir das schwerstbehinderte Kind fixieren können, wo das Kind Lust hat, damit zu üben, spielerisch zu üben, ohne jetzt heißt, du setzt dich auf das medizinische Gerät und musst halt jetzt 100-mal strampeln. Oder das Stück sollte einen Aufforderungscharakter haben. Dadurch haben sich natürlich Tierformen am besten oder Tierfiguren mit Augen und mit einem figürlichen Erscheinungsbild besser geeignet als vielleicht nur Spielelemente, die natürlich als Ergänzung immer gut dazu passen. Und da ist dann das große Krokodil entstanden. Und um das Zertifikat therapeutisch wertvoll überhaupt tragen zu dürfen oder und meine Tiere damit gekennzeichnet werden durften, musste außerdem ASMW-TÜV, musste über einen Arbeitskreis therapeutisch wertvolles Spielzeug nochmal eine Zertifizierung gemacht werden. Und jedes neue Stück, was ich mir ausgedacht habe, sei es das Krokodil, die Seehunde, die mussten in 3 medizinischen Testeinrichtungen erprobt werden. Im Marienstift in Arnstadt, in Berlin-Buch, in der Orthopädie und in Nordhausen in der Kinderneurologie. Und da hast du immer neue Ideen gefunden. Und du musstest halt als Künstler oder künstlerisch Arbeitender oder als Gestalter eine passende Form für diese Funktion finden. Das war eben der Weg. Es muss was sein, der Spreizsitz musste garantiert werden, wie es auch beim Nashorn schon ist oder beim Wal oder bei anderen Tieren, dass eben bei Kindern mit Hüftluxation spielerisch diese, früher die Spreizhöschen, haben die Kinder halt unbewusst spielerisch diese Haltung eingenommen. Oder es mussten viel Greifmöglichkeiten sein, balancieren musste geübt werden können und. Ich könnte Ihnen jetzt endlos Vorträge halten, das übersteigt sicher den Rahmen. Aber wichtig ist, dass man eine Form findet, wo die Kinder spielerisch und fröhlich, freudig drauf zugehen und dasselbe, also dass ihnen das nicht aufgedrückt wird, du musst es jetzt machen, sondern dass sie in ihrem Spielumfeld sowas finden, was sie selber entdecken können und nutzen können. Zu ihrer gesundheitlichen Entwicklung natürlich, körperlichen Entwicklung, ne?
Jetzt haben Sie ja vorhin schon angedeutet, dass Sie die Rechte nach der Wende gekauft oder zurückgekauft haben. Also wer hatte denn überhaupt Rechte oder mussten die erstmal überhaupt an Sie wieder vergeben werden? Ja, hatte Sonny Rechte?
Es war so, Sonny hat eigentlich nur aufgrund dieser Regularien in der DDR durch die Verstaatlichung, es blieben eigentlich alles meine Modelle. Aber Sonny hat die dann unter ihrem Namen verkauft. Also ich bin dann als Gestalter nicht mehr genannt worden. Und ich fühle mich auch immer als Vertreter der vielen Gestalter, nicht nur in der Spielzeugindustrie, die da namenlos super Arbeiten gemacht haben, die Goldmedaillen für ihre Produkte bekommen haben, also unter dem Dach der volkseigenen Betriebe in ihren Entwicklungsabteilungen Perfektes geleistet haben. Aber auf dem Markt, als wie es dann später war, dass du alles signierst mit deinem Namen und so, war nicht so in Erscheinung getreten sind, was heute eigentlich schade ist, was im westlichen Ausland immer Usus war und was heute ja auch für alle wieder gültig ist, ne? Aber ich denke einfach, weil Sie nach den Rechten fragen, die ersten Rupfenmodelle, da haben wir direkt über einen Kaufvertrag mit allen Nutzungsrechten 1967 über die Frau Häusler und die Fachschule die Modelle angekauft und damit mit der Einmalzahlung alles abgegolten gehabt. Wenn ich jetzt nicht oder mein Vater gesagt hätte, komm Kind, nach 2 Jahren, lass den Schwachsinn mit diesen Rupfenfiguren, wir machen unsere Plüschtiere weiter und unsere Stoffpuppen, das wird sowieso nichts oder es verkauft sich nicht oder es lässt sich nicht realisieren, dann wäre das Ding gegessen gewesen. Und wenn ich aber nicht so geflasht gewesen wäre für dieses Projekt, schon um der Frau Häusler auch zu beweisen und allen, die eigentlich die Nase gerümpft haben und gesagt, jetzt fangen die auch noch mit dem Rupfenzeug an und so weiter, ja, und die ersten Kunden auf der Messe, die Meinungen waren so zwiespältig, kamen Ärzte und Therapeuten, die waren total begeistert, oh, was ist denn das jetzt und es wird sich ja eignen. Vieles hat sich ja erst im Nachhinein die Therapieeignung herausgestellt. Aber das, wie gesagt, weil nach den Rechten zu fragen für die Sonny, hat er eigentlich überhaupt keine Rechte. Außer, dass sie das geerbt hat im Rahmen der Verstaatlichung, ja. Aber das galt ja für alle DDR-Produkte so. Ob das jetzt im Glasdesign war oder Simson-Werke. Der Professor Diedl hatte auch keine Rechte für seine Modelle, die er damals, der Klaus Diedl, die er gemacht hat, sein Trabi-Entwurf. Da wussten zwar ein paar Insider, wer die Entwürfe gemacht hat, aber letztendlich sind die erst nach der Wende dann wirklich namentlich bekannt geworden.
Jetzt produzieren Sie ja noch. Es kommen auch Reparaturen rein und dergleichen. Ja. Wer gehört denn heute zu Ihrem Betrieb?
Also wie gesagt, ich habe nach der Wende, ja dann, nachdem ich über die Treuhand 90 einen Brief gerichtet hat, war ja damals noch Ministerin Luft in Berlin, da wussten wir ja noch gar nicht, ob überhaupt das mit der Wiedervereinigung zustande kommt. Da hieß es nur, meldet euch alle, wenn eine Reprivatisierung angedacht wird. Ich war ja die Einzige aus der Familie, meine Mutter meinte, Mädchen, das machst du. Und wenn du dann nur einen Teil holst, auch schon gerechtigkeitshalber. Und das war ja auch ein ziemlich langer Prozess über die Treuhand. Und meine Eltern haben ja eine gewisse Entschädigung bekommen. Das war zwar nur 10% von dem, was der Betrieb wert war und auch nur in 10 Jahren in Einzelbeträgen, aber letztendlich das ganze Moralische und die ganze ideelle Know-how und so ist ja überhaupt nicht vergolden worden. Und nach der Wende habe ich eben über die Treuhand, musste ich halt bestimmte Dinge zurückerwerben oder auch mir wirklich dann meine Rücklagen nehmen. Ich habe einen bestimmten Bonus bekommen, weil wir eben unterentschädigt worden waren. Da gab es auch ein paar Verhandlungen, dass ich mir ein paar Stoffe zu günstigeren Preisen wieder holen konnte oder Zwirnen oder so weiter. Aber meine Maschinen, das wurde alles aufgelistet, noch aus unserem Privatbetrieb, die ganze Zeit, diese 12 Jahre benutzt worden waren, die habe ich jetzt zum Teil heute noch in Gebrauch, habe ich dann wieder zurückbekommen.
Und sind das Sie oder sind Ihre Kinder auch involviert?
Ja, also die Tochter, die hat bei meinem Mann dann in der Praxis gearbeitet, die Bettina. Mein Sohn war ja dann in einem Alter, wo er ganz andere Ideen hatte. Also durch die Verstaatlichung ist auch meine jüngste Schwester gar nicht mehr in die Spielzeugindustrie gegangen. Die andere im Erzgebirge sind genauso verstaatlicht worden. Hier in Niederlautenstein, die Reichels Gehäusespiel waren. Aber meine Kinder hatten dann eigentlich nur durch mein Spielzeug einen Input zur Spielzeugindustrie. Und natürlich zur Tradition der Stadt und zum Museum. Das war, die lebten halt mit dem Spielzeug in ihrer Kindheit. Aber dann selber hatten die kein Bedürfnis, in die Spielzeugindustrie zu gehen und haben dann ihre eigenen Wege gefunden. Ist halt so.
Wir haben unten schon gesehen, so einen Stoffballen, den haben Sie gleich nach der Wende oder mit der Wende aufgekauft. Und jetzt neigt er sich so allmählich dem Ende zu, haben Sie gesagt. Wo kommen denn jetzt demnächst dann die Rohstoffe oder vielleicht auch der Rupfen her?
Ja, man kann sicher welche kaufen, irgendwo auf der Welt, aber das ist sicher nicht die Qualität, die wir im Laufe der Jahre entwickelt haben. Und die letzte Charge wurde für Sonny in Weida gewebt, in der Armeeweberei, glaube ich. Und da standen 40 Ballen zur Wende in einem Container und die habe ich alle aufgekauft. Und da habe ich jetzt die ganze Zeit bis heute, die letzten Stücke sind noch da, einige habe ich nachgefärbt und so weiter. Aber wie gesagt, eigentlich geht mit mir diese Tradition ein bisschen zu Ende. Und die Tochter hat 10 Jahre lang dann bei mir noch mit in der Werkstatt gearbeitet. Aber ab 75 ist man dann in einer Zeit, wo man sagt, okay, ein paar Restaurierungen macht man noch, aber einige neue Sachen. Und dann, da sind wir noch gar nicht drauf gekommen, was nach der Wende dann eigentlich für mich auch völlig neue Möglichkeiten sich aufgetan haben. Eben wie ich erzählte, durch den japanischen Kunden. Ich habe dann 17 Jahre mit den Japanern zusammengearbeitet. Kamen allein 160 japanische Kindergärtnerinnen nach Sonneberg, haben hier Workshops gemacht, ins Fröbel-Museum, in Behinderteneinrichtungen, in Sonneberger Familien. Also das überschlägt sich alles. Und als ich dann Rentner wurde mit 65, dann kam plötzlich die Galerie in New York und hat meine Sachen im Internet aufgekauft gehabt. Also bei eBay aufgekauft, wussten gar nicht, dass die aus Sonneberg kommen. Und jetzt habe ich wieder 15 Jahre mit der New Yorker Galerie schon wieder meine Tradition, kann man sagen. Ja, und habe dann sehr viele Unikate, 3 Ausstellungen in New York, eine in Venedig mit den Teppichen, mich beteiligt bei der Galerie in New York, Art Company. Und die kommen zum Beispiel, der Chef von Art Company mit seiner Frau kommen zum Beispiel zur Finissage wegen einem Tag aus New York, Berlin nach Klaffenbach, also Wasserschloss Klaffenbach, zu Ende der Ausstellung. Und dann anschließend eröffnete in Frankreich eine Dépendance seiner Galerie in New York. Also das sind einfach Wege gegangen von einem kleinen Gestalterin in Sonneberg mit einem Betrieb. Und dann die ganze Zeit, wo ich als Selbstständige im Künstlerverband gearbeitet habe, die vielen Spielplätze, ich habe allein 15 Spielplätze gebaut, von der Idee bis zur letzten Schraube kann man sagen. Natürlich Helfer drumherum. Da haben wir mal von Grenztruppen welche geschickt, die gesagt, die müssen für die Frau Müller die Gräben ausheben für die Fundamente. Oder der Forst hat gesagt, wir haben da oben 3 Eichen liegen. Der andere hat gesagt, ich schicke der Auto mit dem Ladekran, der bringt die Bäume irgendwo hin und so weiter. Und da sind halt im Laufe der Jahre ganz tolle Sachen entstanden. Aber wie gesagt, wir könnten uns stundenlang unterhalten. Ist einfach zu viel, was man gar nicht erwähnen kann. Ja? Aber dieser große Hype mit den Japanern, also auch die Aufwertung meiner ganz originalen frühen Rupfentiere, die sind jetzt zu so einem Designklassiker international jetzt geworden und werden auch zum Teil zu Preisen gehandelt, die um ein viel, viel, vielfaches die ursprünglichen Preise übersteigen. Ne? Also wenn ich jetzt sehe, damals hat ein Nasser 153 DDR-Mark gekostet, das war sehr viel Geld. Das war ein Verein, der halt im Monat keine 300 Euro verdient hat, fast gar nicht zu. Schulden haben die ganze Familie drauf gespart, um überhaupt eins zu bekommen. Und jetzt wird halt so ein Stück bis zu 6.000, 8.000 Dollar verkauft. Ne? Aber es gibt zum Glück nur noch wenige oder wenige, die in einem ordentlichen Zustand sind. Aber die vielen Einzel-, Unikat-, großen Skulpturen, die ich jetzt gemacht habe, in der Tradition meiner frühen Arbeiten, ach, die waren ja auf der Art Basel und in Miami und sonst wo, ja. Und das ist natürlich für mich auch eine tolle, also fast unfassbare Entwicklung, so einer ganz einfachen Idee, die natürlich durch viel Fleiß und Kraft und Arbeit und Durchstehvermögen, viele meiner Freunde sind mit 64 in Rente gegangen, jetzt wäre ich 80, aber solange ich halt noch, sagen Sie mal, du bist doch verrückt, dass du immer noch arbeitest und so. Und da sage ich, ihr guten Leute, wenn es keinen Spaß machen würde, wenn ich nicht noch das Herzblut in meine Arbeit stecken würde. Man hat noch so viele Ideen, aber eigentlich mit 80 kann man sagen, okay, du hast ein Lebenswerk geschaffen, was eigentlich unverwechselbar ist und hast so viele tausende Kinder vielleicht auch ein bisschen glücklich gemacht, so vielen Behinderten mit auf die Sprünge geholfen, wenn man so schön sagen will, so viele tolle Leute kennengelernt oder die Arbeitsgruppe Kind Umwelt zu DDR-Zeiten. Das waren ganz viele Gleichgesinnte dann im Künstlerverband, mit denen wir gemeinsame Projekte gemacht haben. Auch in Weimar, europäische Kulturhauptstadt nach der Wende. Also ich kann die endlosen Projekte, die wir gemeinsam gar nicht aufzählen, die da so viel auch für alle Beteiligten Freude gemacht haben. Und da wurde auch noch um Geld gefragt. Da hieß, wir haben einen schönen Gemeinschaftsauftrag, das machen wir einfach. Und hinterher, wenn was fertig war, haben wir gefeiert mit den Kindern oder mit den Leuten, die die Spielplätze mitgebaut haben. Das war einfach ein Erlebnis. Und jetzt geht halt alles nach der Wende jetzt. Haben wir zwar versucht, unsere Philosophie beizubehalten, aber es geht dann wirklich vieles auch ums Geld, ja. Manche Dinge gehen halt nicht und manches kannst du auch nicht umsonst machen. Ich mache schon viel umsonst, aber viele Dinge haben halt ihren Wert und die brauchen halt auch eine Finanzierung. Ich denke jetzt mehr an die jungen Kollegen, weniger an mich. Mein Arbeitsleben ist mehr oder weniger jetzt, ja doch, dem geht dem Ende entgegen. Aber die jungen Kollegen, die brauchen eine finanzielle Basis auch, um ihre Ideen zu verwirklichen. Das ist für mich so ein Credo einfach. Das poste ich ja immer wieder raus. Ja. Da nützt mir ja nichts, wenn ich in zig hochkarätigen Büchern bin, deutsches Design und was nicht alles. Oder in Century of the Child, im MoMA, waren die auch Arbeiten von mir. Ne? Das war wie ein Schneeballsystem. Die hat's gesehen, die Kuratorin vom MoMA, hat es dann in der Galerie in New York und hat gesagt, wir brauchen. Und das andere ist nach Miami gekommen. Ich bin manchmal richtig, muss die Luft anhalten. Und ich sage den jungen Kolleginnen und auch meinen ehemaligen Studenten, ich habe ja 9 Jahre selber unterrichtet, das Gleiche, was Frau Häusler bei uns gemacht hat, sage ich immer, Mensch, ihr müsst durchhalten und ihr seid so gut ausgebildet. Ihr müsst euch jetzt durchsetzen. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass die Leute, ach, die ostdeutschen Gestalter wissen, was sie drauf haben. Die haben ja eine profundere Ausbildung gehabt sogar. Und wurden halt gar nicht, durften nicht richtig groß werden. Und jetzt haben sie die Chance und da müssen sie es einfach zeigen, wie gut wir sind. Mit Kollegen aus dem Westen zusammen, wie jetzt die Ausstellung, die am 6. November in Sonneberg als Nachausstellung von Wasserschloss Klaffenbach in Sonneberg im Spielzeugmuseum jetzt noch geplant ist. Da haben wir zum Beispiel mit dem Coburger Design Forum jetzt Kontakt. Das sind junge Innenarchitektinnen und so, die in Coburg ihre Ausbildung gemacht haben, mit Sonnebergern. Und da habe ich auch gesagt, ich wünsche mir, dass von meinen Studenten, die vor 30, 40 Jahren bei mir die Ausbildung hatten, dass da auch Arbeiten von denen gezeigt werden. Und die kamen, 9 Mann von denen waren in Klaffenbach, riefen, hallo Frau Müller, wir sind auch da zur Eröffnung. Ja? Und das ist ein Zeichen, dass das so eine Herzlichkeit auch unter den Leuten war, keine Missgunst oder was. Und das, ja, das wünsche ich mir eigentlich, dass das bei den Leuten wieder bewusster wird, dass Arbeit Spaß machen muss und dass man mit Herzblut, wenn man bei einer Sache ist und viele gute Mitstreiter hat, dass das sich auch bewältigen lässt. Und natürlich die Familie, die muss mitmachen. Ohne meinen Mann ging gar nichts. Den habe ich ganz vergessen, den Armen. Der macht nämlich meine ganzen Computerarbeiten und ich bin also ein analoger Mensch und er sagt immer, mach deine Arbeiten, alles andere. Ich sieb schon aus, wenn ich überhaupt bis zu dir vorlasse, sagt er immer. Du bist so belastet, manche Leute sagen, nee, das können wir nicht mehr restaurieren, das ist zu schlecht, ja.
Also, erstens wollte ich sagen, dass ich es sehr schön finde und es mich sehr freut, dass sie so gesehen werden, gerade auch im Ausland, dass Menschen wahrnehmen können, was da entstanden ist. Zweitens wollte ich fragen, Wenn jetzt jemand kommt und sagt, mir geht das Herz auf, wenn ich Sie höre und ich spüre die gleiche Leidenschaft, können Sie sich vorstellen, weil Sie sagten, das stirbt mit Ihnen wahrscheinlich so ein bisschen aus, wenn jetzt jemand kommt und sagt, zeig mir, wie es geht, ich würde es gerne weitermachen. Können Sie sich vorstellen, auszubilden oder zumindest zu zeigen, dass es vielleicht doch weitergehen kann?
Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe das über Jahre probiert. Ich habe auch eine Studentin, die nach der Wende fertig war an der Schule hier in Sonneberg, habe ich gesagt, komm zu mir. Ich kann das nur noch begrenzt machen, meine eigenen Kinder machen nicht mit, wusste ja nicht, dass die Bettina dann später mal mitmacht. Und da hatte ich gesagt, ja, mache ich. Und nach einem Vierteljahr, ach, ich habe Sehenscheidenentzündung und das ist mir zu schwer. Und ehrlich gesagt, ich bin heute an einem Punkt, wo ich sage, es hat alles seine Zeit, es hat alles seine Wertigkeit. Und wer kann schon sagen, dass seine Arbeiten nach 60 Jahren immer noch so publik sind, auch noch benutzt werden. Und ich habe jetzt kürzlich einen Herrn da gehabt, der hat mal angefragt aus Potsdam, ob er bei mir nicht mal einen Lehrgang machen kann. Er ist sehr handwerklich begabt. Und da habe ich gesagt, es tut mir leid, er kam voriges Jahr, war voll aufbegeistert, rief mich kürzlich an, übrigens, ich habe jetzt ein Tier von Ihnen gekauft, können Sie mir nicht mal zeigen, da fehlt das und das und das, ein bisschen Stoff würde ich brauchen, da habe ich ihm aufgeschrieben, wie er es restaurieren soll, welches Werkzeug er nehmen soll und da hat er jetzt, nach über einer Woche hat er mir jetzt geschrieben, er hat meine handgekriegselte Beschreibung, hat er jetzt eingerahmt mit meiner Karte und er ist ganz stolz, dass er nach meinen Anweisungen den Griff einziehen konnte und die Augen wieder einziehen und mit meiner Rundnadel, die ich ihm geschickt habe, den Rücken wieder aufnähen. Und da habe ich geschrieben, Kompliment, aber das ist eine von 1000 Arbeitsschritten, die ich ihm gezeigt habe. Und selbst meine Tochter, die 10 Jahre in der Werkstatt mitgearbeitet hat, sagt, Mutter, wenn du mich nicht gebeten hättest, mich dich zu unterstützen. Ich habe niemanden gefunden. Ich habe zwischendurch mal temporär, also Teilzeitarbeitskräfte gehabt, die mal mitgenäht haben, auch aus unserer alten Firma damals, die 2 oder 3 Mal die Woche kam, hat an der Sattelmaschine gearbeitet oder welche, die mitgestopft haben. Ich habe auch die ganzen großen Tiere selber gestopft, ne? Mehrheitlich, die letzten Jahre zumindest. Das sind ja Kraftakte, das haben ja die Männer schon gestreikt. Ne? Man muss einfach sehen, es hat alles seine Zeit. Und wenn ein Maler heute stirbt, kann er auch nicht sagen, mein Nachbar malt jetzt meine Bilder weiter. Der kann ja hingucken, der kriegt meine Pinsel und meine Farbe. Ne? Also ich bin jetzt an einem Punkt, dass ich sage, es ist, wie es ist. Ich habe viel gemacht, ich habe es vielen Leuten angeboten. Oder wenn einer aus Frankfurt anruft, ich habe eine Kirschnerei, Sie könnten mir doch Ihre Schnitte schicken, ich möchte mich mal daran versuchen. Da bleibt mir einfach dann die Sprache weg. Oder es rufen welche an, Sie könnten mich doch jetzt mal ein Vierteljahr ausbilden. Mit fremden Leuten, die null Ahnung haben, die noch nie in meiner Werkstatt waren. Das geht gar nicht. Das können meine eigenen, direkt um mich geschadenen Leute, die auch bei uns im Betrieb gearbeitet haben, die haben immer nur 1, 2 Arbeitsgänge bewältigt. Ne? Die einen haben halt den Zuschnitt gemacht, die anderen haben genäht oder die Sattelmaschine, die anderen haben gestopft, die anderen haben garniert. Aber ich war von der Idee bis zum fertigen Produkt, bis zum Verkauf in einer Personalunion. Und das kann man nicht an fremde Leute weitergeben, die es nur als Geld, die denken, oh gut, da steht ein schöner Name dahinter jetzt vielleicht. Müller ist zwar nicht der allerpublikste, aber immerhin, da können wir Geld damit machen. Die sehen eigentlich nur, dass man mit der Kollektion vielleicht, wo es jetzt diesen internationalen Rang eingenommen hat, damit Geld verdienen kann. Und das ist nicht mein Credo. Mir geht es darum, ich schenke dann lieber, wenn Kinder kommen und spielen hier rum, dann verschenke ich lieber mal was, wenn ich merke, die Eltern können sich's nicht leisten oder ich restauriere was. Aber das an Fremde weiterzugeben, ist für mich absolut No-Go.
Jetzt haben wir schon gehört, und das stimmt, die Preise, da wird einem schwindelig, ne? Was jetzt so teilweise aufgerufen wird. Hat man denn noch Chancen, an Spielzeug von Ihnen ranzukommen? Also was jetzt vielleicht auch entsteht? Ich habe, glaube ich, im Internet von einem Mann gelesen, der war hier und hat mal was in Auftrag gegeben. Ich weiß allerdings gar nicht, wann das war. Kann ja schon eine Weile her sein. Wenn jetzt jemand sagt, ich bin so begeistert und da steckt so viel Liebe drin, ich hätte gern einen, und wenn es ein kleiner Vogel ist oder sowas, gibt es sowas noch, dass Sie...
Also sowas Kleines, denke ich schon, dass ich noch ein paar kleine Sachen machen kann. Ob ich die jetzt unbedingt ja weltweit verkaufen will, weiß ich nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel fürs Spielzeugmuseum, haben wir die Woche eine Zusammenkunft gehabt, da wollen wir übers Winterhalbjahr einige Workshops mit Kindern machen, wo auch Ideen von mir mit eingebracht werden. Und ich denke, das ist noch ein Betätigungsfeld, was ich auch körperlich bewältigen kann. Oder mein Vortrag zum Beispiel über die Zeit in New York oder die Zeit in Japan. Ich habe ja 2 Vortragsweisen zusammen mit meinem Mann in Japan gemacht. Das wollen wir im nächsten halben Jahr im Museum noch mit interessierten Gästen machen. Aber jetzt noch was Lustiges muss ich Ihnen erzählen. Ich habe kürzlich mal in meinem türkischen Laden in Sonneberg einen alten Sack gesehen. Und zwar die Tiere, die dort stehen, mit dem roten Aufdruck. Da bin ich rein, weil da kaufe ich mir meinen Schafskäse, meine Oliven. Und da habe ich gesagt, oh, wo ist dieser Sack her? Und da meinte, brauchen Sie so einen Sack? Habe ich gesagt, ja. Und da ist das ein Reissack aus Indien. Also ist indischer Reis drin. Dann ist er in Emirates verpackt. Also der Reis ist verpackt worden. Dann kam er über Antwerpen nach Sonneberg, also über die Verteilung in den Laden nach Sonneberg. Und jetzt hebt er mir immer mal so einen Sack auf. Und da habe ich jetzt eine ganz lustige Kollektion, die auch in Kloffenbach ist, also mit diesem roten Aufdruck. Einfach mal Lust gehabt, aber das verkaufe ich nicht, also würde ich auch nicht als Spielzeug verkaufen, weil ich das nicht waschen kann und weil ich nicht weiß, wie sauber das von außen ist. Das kann man als kleines Liebhaberstückchen sich vielleicht erwerben, aber ansonsten ist es nichts, was ich in Kinderhände unbedingt geben würde. Aber ich sage, es kommen immer wieder neue Input durch vielleicht nur so eine Kleinigkeit und dann habe ich halt die Motivation, daraus was zu machen. Und wenn es nur ein alter Schnitt ist, den ich nehme und dem dadurch ein völlig neues Erscheinungsbild gebe, ja.
Gibt es irgendetwas, was Ihnen ganz, ganz wichtig ist, was wir vielleicht heute noch nicht angesprochen haben? Wir haben gehört, es wäre uferlos, was wir alles sagen könnten. Gibt es etwas, was ganz wichtig ist, wo Sie sagen, das möchte ich noch loswerden, das ist mir wichtig auch?
Also ich, wie gesagt, ich freue mich, dass auch Internationalität auch bei der Ausstellung jetzt in Sonneberg zu sehen sein wird, die ganzen internationalen Kontakte. Ich bedanke mich bei allen, die mich das Leben lang unterstützt haben, von der Familie angefangen natürlich und meine direkte jetzt Familie, die Enkelkinder, die voller Begeisterung hierher kommen oder der Enkelsohn, der jetzt eine Klangkomposition gemacht hat, Sound of My Studio, was jetzt auch in Kloffenbach zu hören war, wo man halt Geräusche aus der Werkstatt mal einfängt, so als Hintergrundmelodien. Oder auch zum Thema diese Spielvögel, die ich zur Fröbelpädagogik gemacht habe, wo man halt Vogelzwitschern und Kinderlachen mithört. Also dass einfach auch die Kinder, wenn sie auch nicht die Enkelkinder nicht unmittelbar in meinem Arbeitsbranche mitmachen, dass sie aber einfach das so schätzen, was entstanden ist, dass ich auch immer sage, ihr dürft euch dann mal später alle, wenn ich mal nicht mehr da bin oder auch schon vorher, was aus meinem Nachlass aussuchen. Und ich wünsche mir, dass es dann wirklich auch in besondere Museen noch kommt, bevor ich es an Privatleute weggeben würde. Es war im Bröham-Museum in Potsdam in der neuen MINT-Kunsthalle. Die haben jetzt Exponate von mir, die in Kunstgewerbemuseum in Dresden. Die wollten ja eigentlich die Ausstellung machen, die dann nach Kloffenbach gekommen ist. Aber durch die Bauarbeiten hätte sich's verschoben. Ich sage, ich weiß nicht, ob ich mit 82 noch was mache. Aber ich habe so viele Ansprechpartner, die noch einfach sagen, oder mach uns zum Verein fördern durch Spielmittel, mach dadurch noch mal was mit und so einen Workshop. Also ich habe noch so viele Ansprechpartner, die auch mit mir noch Kontakt halten. Ich würde mir einfach wünschen, dass die alle, die mit mir zusammengearbeitet haben, gern dran denken und an die vielen schönen Projekte, die wir gemeinsam gemacht haben. Also ein Gruß hinaus an alle, die dies vielleicht hören und die mich irgendwie... Oder ich habe jetzt zum Beispiel ein Geburtstagspaket von einer Dame bekommen, an die ich mich gar nicht mehr erinnern konnte, die vor 30 Jahren noch was hat restaurieren lassen. Die schickt mir jetzt lauter gute Wünsche zum Geburtstag. Und ich komme auf jeden Fall zur Abschlussveranstaltung nach Kloffenbach ins Wasserschloss. Oder die Kloffenbacher haben jetzt zum Beispiel eine Info in die Zeitung gesetzt. Wer hat noch Fotos aus einer Zeit, wo sie selber als Kinder mit diesen Rupfentieren oder anderem Spielzeug von mir gespielt haben? Und das würde mich natürlich freuen. Auch im Sonneberger Raum haben ja auch so viele in der Firma gearbeitet oder in den Kindergärten mit den Sachen gespielt, dass die sich vielleicht erkennen, wie sie als 60, jetzt mit 80 oder mit 70 als sechsjährige Kinder mit meinem Spielzeug gespielt haben. Also das wäre vielleicht noch eine schöne Abrundung, aber man weiß, mit 80 weiß man nicht, wie es weitergeht.
Ich muss sagen, man kann vielleicht lernen, wie man Griffe befestigt oder wie man Schnittmuster umsetzt. Allerdings das, was Sie tun, das kann man nicht lernen. Das hat man.
Man kann zwar beide versuchen, ins Herz zu setzen, aber jeder muss sein eigenes Ding machen. Das ist so eine Botschaft ein bisschen. Ja. Und wenn man die Kinder immer im Blick behält, und das ist das Wichtigste, was wir haben, ja. Die Kinder müssen wir pflegen und auch gut erziehen und ihnen gutes Spielzeug geben, das ist wichtig.
Das ist ein schönes Schlusswort. Frau Müller, da danke ich Ihnen für diesen wunderbaren Einblick in so eine Zauberwelt. Und es ist unheimlich berührend zu sehen, mit wie viel Liebe und mit wie viel Achtung Sie Kinder glücklich machen. Vielen, vielen Dank.
Ich danke Ihnen auch. Dankeschön.
Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema 80 Jahre Renate Müller. Therapeutisches Spielzeug aus Sonneberg. Die Mama der Rupfentiere. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch Radioreisen, einen Reisepodcast. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.